Schönen guten Abend. Wir sind hier eine feine kleine Gesellschaft im Billroth-Haus, wunderschönes Ambiente. Die meisten verfolgen diesen Abend von zu Hause, habe ich gehört. Wir haben heute das quasi Nischenthema, die Kindertraumatologie. Ich freue mich, dass einige da sind und sich interessieren für dieses Thema. Wir, das ist in dem Fall, sind Kolleginnen und Kollegen aus der Klinik Donaustadt von der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie und von der Kinderchirurgie. Wir arbeiten immer wieder zusammen und wollen heute ein bisschen eben die Kinder ins Rampenlicht rücken und ein bisschen auf die Unterschiede zur Erwachsenentraumatologie auch hinweisen. Was sind hier die wesentlichen Dinge, auf was müssen wir schauen, dass es unseren Kindern, die uns anvertraut werden, gut geht und die Verletzung, die sie vielleicht erlitten haben, nicht jetzt durch ärztliche Tätigkeit noch, ich sage einmal, verschlechtert wird. Die Klinik Donaustadt besteht seit 1992, hat rund 900 Betten. Die Kindertraumatologie wird eben von der Orthopädie und Traumatologie und von der Kinder- und Jugendchirurgie betrieben. Wir arbeiten natürlich auch immer wieder mit der Kinder- und Jugendheilkunde zusammen. Es sind insgesamt 3 Kinderstationen im Haus, sogar eine Kinderintensivstation, Neugeborenenstation und eine neonatologische Station. Das heißt, wir haben hier wirklich optimale Rahmenbedingungen und können vom schwerstverletzten Kind bis zu kleinen Alltagsverletzungen alles behandeln. Wir sind im 22. Bezirk situiert, das ist der größte Wiener Gemeindebezirk, der weiterhin sehr stark wächst und der Kinderanteil ist hier der höchste in Wien, aber wir arbeiten natürlich weit über die Grenzen des Bezirks hinaus. Jetzt von der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie gesprochen, da sehen wir in den letzten Jahren doch ein deutliches Wachstum an den Zahlen der Ambulanzbesuche von Kindern und Jugendlichen. Allein zwischen 2020 und 2024 sind die Zahlen hier also deutlich gestiegen, auch in den Spezialambulanzen und auch bei den schwerverletzten Kindern im Schockraum haben wir deutliche Steigerungen zu verzeichnen. Wir machen Operationen aller Altersgruppen, wirklich vom Säugling bis zum fast Erwachsenen. Natürlich die Orthopädie und Traumatologie weit auch über die 18-Jährigen hinaus, aber um die geht es heute nicht. Es geht heute auch nicht um eine Polytraumaversorgung, es geht nicht um Körperstammverletzungen oder Schädelverletzungen, sondern heute geht es wirklich um Extremitätenverletzungen und wir haben uns das aufgeteilt zwischen der Orthopädie und Traumatologie. Wir stellen heute eher die Verletzungen der unteren Extremitäten vor und die Kolleginnen von der Kinderchirurgie in erster Linie die obere Extremität. Wir an unserer Abteilung machen schon alleine, abgesehen von vielen anderen Operationen, alleine Osteosynthesen und auch dann natürlich wieder die Materialentfernungen, rund 1500 Operationen im Jahr. Wir behandeln also von Verkehrsunfällen, Sport-Freizeitunfällen, Schul- und Wegunfällen eigentlich alles. Kinderorthopädische Fragestellungen eigentlich nur nach Zuweisungen, aber auch durchaus Zuweisungen aus dem Haus natürlich. Wir verzeichnen deutliche jahreszeitliche Schwankungen. Derzeit ist bei uns so ein bisschen ein Hoch. Mai, Juni ist immer extrem viel los, extrem viele Kinder zu versorgen. Wir müssen uns also überlegen, wir brauchen altersentsprechende Diagnostik und Therapie. Das kann zum Beispiel bedeuten, bei so einer Verletzung, dass man ein Röntgen nur in einer Ebene macht, weil es einfach zu schmerzhaft für das Kind wäre, eine zweite Ebene, die sonst immer gefordert ist, zu machen. Den Bruch sieht man natürlich auch in einer Ebene, die zweite kann man dann nach Schmerzerschaltung immer noch nachholen oder dann im OP. Die Frage ist auch jetzt für den niedergelassenen Bereich, braucht wirklich jede Verletzung, jetzt vor allem zum Beispiel bei den Knieverletzungen, braucht wirklich jede Knieverletzung ein MRT oder ist das oft einfach nur ein Zeitverlust? Wir müssen berücksichtigen das Alter des Patienten und die Entwicklung. Wir sehen hier schematisch, die Proportionen im kindlichen Wachstum verändern sich natürlich dramatisch. Größen- und Gewichtszunahme erfolgt in Schüben und während der Pubertät ist natürlich eine enorme Beschleunigung des Wachstums zu verzeichnen, was für die Verletzungsmuster wiederum enorm wichtig ist. Grundsätzlich ist der Knochen bei Kindern erhöht biegsam und aber vermindert zug- und druckfest. Die Sehnen und Bänder sind noch nicht ausreichend zugfest, aber unabhängig davon sind Knochenverletzungen bei Kindern absolut im Vordergrund. Die Bandverletzungen kommen dann erst in einem späteren Alter. Das Gewebe ist während des Wachstums besonders empfindlich, also während eines Wachstumsschubs. Das ist hormonell beeinflusst auch durch Wachstumshormon, Östrogen und Testosteron. Das sind natürlich Einflussfaktoren, die wir nicht, auf die wir keinen Einfluss nehmen können. Altersabhängige Verletzungsmuster, habe ich schon gesagt. Wir müssen uns über die Physiognomie des Kindes natürlich bewusst sein. Bei Neugeborenen gibt es auch Traumata, gibt es auch Knochenbrüche, Geburtstraumata, die sollen aber heute hier nicht besprochen werden. Beim Säugling gibt es auch Verletzungen. Der Säugling hat einen sehr großen Kopf, kann ihn selbst noch nicht halten. Das heißt, Sturz vom Wickeltisch oder auch wenn man nur den Kopf nicht festhält, ist die HWS besonders betroffen. Und natürlich der ganze Themenkomplex Better Child, auch das soll heute hier nicht Thema sein. Beim Kleinkind, das sind jetzt schon die häufigeren Fälle, die bei uns ins Krankenhaus kommen. Auch hier ist natürlich Schädel und HWS noch besonders betroffen, vor allem auch bei Verkehrsunfällen. Und jetzt kommen also die vielen Knochenverletzungen. Bei Kleinkindern sind es Epiphysen, die betroffen sind, aber häufig auch einfach subperiostale Frakturen oder Bowing Fractures, also einfach verbogene Knochen sozusagen. Und was den Stamm betrifft, ist noch die Besonderheit, dass der Thorax zum Beispiel sehr weich ist im Vergleich zum Erwachsenen und damit natürlich die inneren Organe schlecht geschützt. Beim Schulkind jetzt oder beim Kindergartenkind dann auch noch Knochenverletzungen stehen im Vordergrund. Frakturen, Epiphysenfrakturen oder Epiphysiolysen, eigentlich aller Lokalisationen, natürlich auch Stammverletzungen. Und was diese Altersgruppe auszeichnet, ist eine sehr hohe Regenerationsfähigkeit und vor allem sehr gute Korrekturmechanismen durchs Wachstum. Das nennt man auch Remodeling, insbesondere bei den unter 10-Jährigen. Das kommt nachher noch ausführlicher. Bei Jugendlichen nimmt die Verletzungsschwere zu. Die sind natürlich risikobereiter. Die wachsen sehr schnell. Da ist oft ein bisschen ein Missverhältnis zwischen Skelett- und Muskelentwicklung. Die Koordinationsfähigkeit nimmt vorübergehend vielleicht ab. Jetzt postpubertär dann schon sind zunehmend die Bandverletzungen, von denen ich vorher schon gesprochen habe, und natürlich Gelenke, die betroffen sind. Die Besonderheit sind hier auch die Übergangsfrakturen, wenn die Fugen schon teilweise verschlossen sind. Pathologische Frakturen kommen natürlich in allen Altersgruppen vor, zum Beispiel bei Knochenzysten. Typische Stelle ist zum Beispiel der Oberarm. Wenn hier eine große Knochenzyste besteht, kann es hier leicht zu Frakturen kommen. Der Vorteil ist, oft heilen diese Zysten dann auch durch die Fraktur, durch die Einblutung auch aus. Die Lokalisation ist, wie schon betont, häufig an den Epiphysen, also an der Zone des Wachstums des Knochens. Es sind Epiphysenfrakturen möglich, das sind ca. 15% der kindlichen Frakturen. Und hier ist das Problem, dass häufig die Zone, wo wirklich das Wachstum an sich stattfindet, die Keimschicht in der Fuge, dass die verletzt ist und das führt dann manchmal zu Wachstumshemmungen, dadurch können Achsfehler entstehen und Gelenkdeformierungen und das muss natürlich erkannt werden. Reine Epiphysenlösungen, die zum Beispiel häufig am distalen Unterarm, aber auch an der distalen Tibia stattfinden, dazu kommen wir später noch, die sind meistens nicht mit Wachstumsstörungen vergesellschaftet, weil die Keimschicht unverletzt bleibt. Übergangsfrakturen beim Jugendlichen sind glücklicherweise auch kaum von Wachstumsstörungen betroffen. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass das Wachstum natürlich nicht überall am Körper gleichmäßig stattfindet. Das ist ein Schema, das viele vielleicht noch kennen. Das Wachstum findet an der oberen Extremität in erster Linie an der proximalen Humerusepiphyse und an der distalen Unterarm an den Epiphysen statt. An der unteren Extremität ist das genau umgekehrt, daher findet das meiste Wachstum rund ums Knie statt. Das Positive an viel Wachstum ist, dass hier auch viel Korrekturpotenzial noch da ist, um eventuelle Fehlstellungen noch auszugleichen. Der Epiphysenschluss erfolgt dann nach der Pubertät, typischerweise 2 bis 3 Jahre danach. Was ist jetzt aber, wenn kein adäquates Trauma vorliegt oder keines erinnerlich ist, keines erhebbar ist und das Kind hat Schmerzen? Ich muss auch an ganz andere Dinge denken. Nicht jedes Kind, das Schmerzen angibt, hat automatisch einen Knochenbruch erlitten. Es gibt Instabilitäten, vielleicht auch posttraumatisch. Es gibt, so wie hier rechts oben im Bild, Tumore. Gut, das ist etwas schon sehr ausgefallenes, eine Exostose. Eine Osteochondrosis dissekans kann oft Beschwerden machen und dauert relativ lang, bis es abheilt. Es können posttraumatische oder auch unabhängig von Trauma Beinlängendifferenzen entstehen, so wie in diesem Fall, wo einfach nach dem Knochenbruch hier das Femur hier im Vergleich zur anderen Seite verkürzt ist, beziehungsweise Achsfehlstellungen entstehen. Hier ist zum Beispiel ein leichtes Genovalvum entstanden. Es kann Längenunterschiede geben. Es kann aber auch rheumatische Erkrankungen oder eine Arthritis vorliegen. Es können Fehlbildungen sein, so wie hier unten angedeutet. Da ist eine Verbindung, eine knöcherne Verbindung zwischen Elle und Speiche das Problem, eine sogenannte Synostose. All diese Dinge muss man auch berücksichtigen, weil Kinder, die Schmerz haben, die ihre Extremität nicht belasten oder bewegen können, sind in den seltensten Fällen, findet man keine Diagnose, beziehungsweise muss man eben dem so lange auf den Grund gehen, bis man eine Diagnose findet. Bindegewebserkrankungen habe ich jetzt noch vergessen, das zählt natürlich auch dazu. Die Frakturheilung ist beim Kind glücklicherweise im Vergleich zum Erwachsenen deutlich beschleunigt, ist abhängig vom Alter und natürlich auch der Lokalisation, jetzt auch wieder im Zusammenhang mit dem, was ich vorher über die Epiphysenfugen gesagt habe, wo am Körper das stattfindet und natürlich abhängig von der Weichteilsituation. Allein wenn man sich hier anschaut, zum Beispiel die proximale Humerus-Epiphyse, da ist bei kleinen Kindern ist so eine Verletzung nach einer Woche eigentlich konsolidiert. Wenn die Kinder älter werden, steigt das natürlich auf bis zu 3 Wochen, aber wir sind immer noch deutlich besser als beim Erwachsenen. Ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, vor allem auch dann natürlich nachgefragt wird, wenn dann alles ausgestanden scheint, was passiert denn nach einer knöchernen Heilung, kann ich sofort alles wieder machen? Es besteht nach einer geheilten Fraktur trotzdem noch eine gewisse Refrakturgefahr und auch, wenn wir dann zum Beispiel die Metallentfernung durchführen. Das heißt, wir raten immer dazu, bei Sportarten, die mit einer hohen Sturzgefahr oder einhergehen oder Kontaktsport, auch nach der Metallentfernung zum Beispiel oder nach der Gipsabnahme noch eine Pause zu machen. Die Sportfähigkeit nach Trauma ist immer wieder die Frage an niedergelassene Kollegen, wenn es darum geht, darf das Kind wieder mitturnen, darf es im Verein wieder mitmachen, das nächste Turnier, in welcher Sportart auch immer, steht an. Also wichtig ist einmal, die Fraktur muss natürlich konsolidiert sein. Wichtig ist, dass das Kind auch wieder alles im gewohnten Bewegungsumfang bewegen kann und keine funktionellen Defizite mehr hat. Oft haben wir deutliche Muskeldysbalancen, die Kinder haben keine Kraft, keine Ausdauer, auch keine Kondition, wenn sie über einige Zeit nicht ihrem gewohnten Sport nachgehen konnten. Ja, zusammenfassend, Kinder sind, wie wir jetzt auch in den nächsten Vorträgen hören werden, allein von den Verletzungsmustern her keine kleinen Erwachsenen. Wir brauchen eine altersadaptierte Diagnostik und Therapie. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auch Kinderstationen im Haus haben mit adäquater Kinderpflege auch. Wir müssen natürlich auch die Strahlenhygiene immer im Auge behalten und müssen mit Röntgenuntersuchungen natürlich trotz allem zurückhaltend sein. Aber es gibt auch Indikationen, wo wir auch Kinder ins CT schicken müssen, zum Beispiel, um adäquate Informationen erhalten zu können. Kind und Familie und das ganze Umfeld, soziale Umfeld inklusive Schule, ist eine funktionelle Einheit, die man nicht außer Acht lassen darf. Und wichtig ist auch, Kinder sind, sobald sie schmerzfrei sind, machen sie alles. Die spielen mit ihrem Gips Fußball, die machen wirklich alles. Das ist immer das beste Zeichen, dass sie am guten Weg sind. Aber umgekehrt, Kinder, die Schmerzen haben, dem muss man nachgehen und das nicht bagatellisieren. Wir kommen auch zum Beispiel bei den Hüfterkrankungen dann noch drauf. Im Zweifel muss man eben doch eine Bildgebung unter Anführungszeichen erzwingen.